Servus an alle College-Football-Fans oder an sich Football-Fans da draußen. Und ja, damit herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge. Jetzt habe ich euch ja quasi mehr oder minder 2 Wochen im Stich gelassen. Also das tut mir auch leid. War aber ein bisschen im Urlaub unterwegs, da habe ich es nicht ganz geschafft. Aber jetzt bin ich wieder für euch da. Und ich finde auch tatsächlich, jetzt sind wir ja in Woche 5 der College-Football-Season, genau richtig, dass ich eine Folge heute mache. Und zwar, ich lege auch ohne zu zögern gleich los. Gestern Nacht ist was Tolles passiert, was richtig Schönes. Und zwar, gestern Nacht, eines der geilsten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Es war alles dabei. Von Turnovers über viele Touchdowns bis hin zu Overtime. Ein Spiel, was Anfang. Oder wenn man es hören würde, jetzt nicht ungefähr oder nicht unbedingt davon ausgegangen ist, dass es jetzt ein absolut wildes Spiel wird. Und zwar, es hat nämlich Florida State gegen Virginia gespielt. Florida State auf Nummer 8 gerankt mittlerweile. Muss man auch sagen, eigentlich geisteskrank, wie die sich jetzt entwickelt haben über die letzten 2 Jahre. Letztes Jahr noch komplett grottig in die Season gestartet. Damals gegen Georgia Tech verloren, sind dann, glaube ich, mit einer absolut negativen Bilanz, ich glaube sogar 2-10 oder sowas aus der Saison rausgegangen, obwohl sie ursprünglich gerankt waren. Also die waren komplett unter den Anforderungen oder unter den ja, Voraussetzungen, wo viele gesagt haben, ja, das schaffen die locker, die kommen locker in den Playoffs, also die sind komplett aus dem Roster rausgefallen und haben sich da ein bisschen auch selber ins Bein geschossen. Dieses Jahr Mike Norvell, ja, ich finde den Head Coach egal, ist ein cooler Typ, ist ein ruhiger Typ, aber hat es echt geschafft, aus einem Team, was einfach nicht gut ausgeschaut hat, wieder ein Team zu machen, was in der Defense solide ist, was die Offense vor allem, also auch anbelangt, wirklich frischen Wind dazu gebracht, neue Spieler geholt. Zum Beispiel beste Entscheidung oder eine der großen Entscheidungen war auch Tommy Castellanos von den Boston Eagles zu holen, als den ihr Quarterback und mittlerweile muss ich sagen, die Offense von Florida State wahnsinnig gut, wahnsinnig schnell, wahnsinnig variantenreich. Einfach schön anzugucken, muss man so sagen. So, die spielen gegen die Virginia Cavaliers. Die Virginia Cavaliers sind natürlich ein bisschen Heimvorteil. Die haben nämlich zu Hause gespielt gestern Nacht. Aber es ist eben ein ACC-Matchup. Das heißt, sowohl die Florida State Seminoles als auch die Virginia Cavaliers kommen beide aus der Atlantic Coast Conference. Aber natürlich unranked gegen ranked. Also Florida State sozusagen eigentlich, ja, das ist so wie gegen Goya zu kämpfen am Ende vom Tag. Deswegen, die meisten Experten noch davon ausgegangen, okay, ja, Virginia könnte eventuell mitspielen, aber hinten raus wird Florida State auf jeden Fall das Ding machen. Ja, willkommen im ersten Quarter. Ich habe meinen Augen kaum geglaubt. Nach 10 Minuten stand es 14 zu 0 für Virginia. Warum auch immer. Naja, warum auch immer, ich kann es euch relativ einfach erklären. Es war einmal ein Fumble dabei, einmal ein Pick und schon war das Momentum auf Virginias Seite. Die haben dann 2 Touchdowns gemacht. Und wenn du natürlich 14-0 im ersten Quarter zu Hause gegen Florida State führst, ist eine Ansage. Danach, gefühlt mit einem oder einen Augenblick später, steht es plötzlich 21 zu 14 für Florida State. Und man fragt sich ja nicht, wie haben die jetzt geschafft, 21 unanswered points, also unbeantwortete Punkte von Virginia, also wie hat Virginia das gepackt, das zuzulassen so? Was war da los? Ja, 21-14. Und dann ging das eigentlich alles so weiter. Dann stand es plötzlich 28-28. Irgendwann mal stand es, ja, 35-28 für Virginia. Und es war auch dann ganz kurz vor Schluss. Virginia führt 35 zu 28. Florida State. Fourth and Goal. Die Strafen wieder irgendwie zurückgewandert, waren in der 20 gestanden oder in der 25. 40 Sekunden auf der Uhr. Entscheidend. Entscheidender Wurf. Tommy Castellanos muss ja das Ding werfen. Field Goal langt ja nicht. Und es ist Fourth and Goal. Ansonsten lassen die Zeit runterlaufen, die Cavaliers, und das Ding ist durch. Wirft er noch irgendwie halb in Bedrängnis einen Ball raus Richtung Seitenlinie. Diving Grab von Pittman Jr., einen, den sie öfters mal als Running Back und als Receiver einsetzen. Catch. 35 zu 35. Komplettes Stadion still. Alle Florida State-Fans rasten komplett aus. Ja, 35-35, Overtime. So, Overtime, erste Overtime. Florida State Field Goal geschossen, Virginia Field Goal geschossen. Zweite Overtime. Virginia, Quarterback Run über außen, machen den Touchdown mit, ja, zum 44 zu, jetzt muss ich kurz überlegen, 38. Und danach noch eine Two-Point-Conversion. Gerade so reinbekommen, steht es plötzlich 46 zu 38. Das Witzige bei den Overtimes ist ja, jetzt muss natürlich Florida State nachziehen. Und die müssen nicht nur einen Touchdown schaffen, sondern die müssen ja auch noch die Two-Point-Conversion schaffen. Was passiert? Wieder knappe Entscheidung oder knappe Kiste. Third down. Tommy Castellanos haut nochmal einen raus auf Deuce Robinson. Der fängt zwar den Ball, lässt ihn aber kurzfristig wieder los. Dann ist da, entsteht da so ein leichtes Bubbeln. Das heißt, der Ball fliegt noch weiter durch die Luft, berührt nochmal seine Hand, berührt nochmal seine Hand, bis er endlich irgendwo mal packt. Laut meiner Meinung und laut vieler FSU-Meinungen definitiv inbounds. Und die Refs sagen auch Touchdown on the field. Warum bleibe ich jetzt gerade so auf dieser Thematik hängen? Für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Wenn die Refs, das ist ja genauso wie in der NFL, ein Touchdown oder eine Entscheidung on the field callen, bedeutet das, die brauchen einen klaren Beweis per Video, dass das nicht so ist. Bedeutet, die müssen klar entscheiden in dem Moment oder mussten klar in dem Moment entscheiden, okay, er hatte, als er dann doch mit der rechten Stollen out of bounds gegangen ist, noch nicht die komplette Kontrolle über den Catch bzw. über den Ball gehabt. Das muss bewiesen werden. So, das Interessante an der Atlantic Coast Conference ist es, dass die während ihrer Live-Spiele uns teilhaben lassen, tatsächlich an den genauen Konversationen zwischen dem Hauptreferee, der auf dem Feld steht, und den Refs in den Katakomben, die ungefähr 20 Bildschirme vor sich stehen haben und somit aus jedem erdenklichen Winkel auf dieses Play gucken können. Jetzt sagen natürlich viele, ich weiß, ich steige jetzt den Fußballfans wahrscheinlich aufs Dach oder die steigen mir gleich aufs Dach. Fußball hat auch knappe Entscheidungen. Versteht mich da nicht falsch. Da ist es ja auch häufig eine Zentimeterentscheidung. Da steht auch der rechte Stollen im Abseits oder halt ist man mit der Brust irgendwie im Abseits, mit den Beinen eigentlich noch nicht. Beim Football ist aber, finde ich, nochmal das Schwierigere oder der schwierige Punkt, dass es ja nicht nur darauf ankommt, so dass der Stollen out of bounds zum Beispiel war, sondern hatte er davor, während der Stollen noch in bounds war, auch wirklich die Kontrolle über den Ball. Also wir müssen einmal gucken, okay, in bounds und hat er genau in dem Moment auch die Kontrolle über den Ball gehabt. Und das heißt, dass er wirklich den Ball fest in der Hand hat und er sich dabei nicht mehr irgendwie bewegt. Warum reite ich jetzt aber die ganze Zeit darauf rum? Meiner Meinung nach, und ich habe einen Zuhörer, mit dem habe ich vorhin erst per WhatsApp geschrieben, Grüße gehen raus, der weiß auch ganz genau, dass es jetzt um ihn geht, der auch gesagt hat, ich bin ehrlich zu dir, Tobi, Florida State hat nicht gut gespielt. Die Defense war nicht gut. Aber wir wurden in den Touchdown beraubt und uns wurde quasi der Sieg genommen. Und ich gehe da schon mit ihm, weil es geht einfach darum, wenn von Anfang an gecallt wäre, Incomplete Pass, sie sich dann das Ganze angucken und danach sagen, okay, Incomplete Pass, gehe ich damit mit. Weil die Views, ich habe mir das Spiel in den Highlights angeguckt und das empfehle ich auch jedem, der jetzt noch Bock hat, ein bisschen Football Highlights oder das Spiel sich anzugucken, bevor dann Live-Football wieder losgeht auf der Zone oder YouTube, zieht euch dieses Spiel rein. Und ganz am Schluss kommt diese Situation mit Deuce Robinson, dem Florida State Wideout mit der Nummer 0. Und da guckt euch das mal an. So, und warum es mir eben auch so geht, ist, die müssen ja wirklich, eben wenn sie einen Incomplete Pass geruled hätten, okay, keine Frage, sie haben nicht genug Beweise, um zu sagen, es ist ein Touchdown, es ist Feierabend. Aber sie haben ja einen Touchdown on the field gecallt. Das heißt, die müssen Beweise dafür finden, dass er wirklich incomplete war. Und das haben sie meiner Meinung nach nicht. Dadurch, dass wir auch die Views hatten von den Refs, die innen sitzen, also der hat wirklich, der Catch war complete. Und da dann noch zu sagen, nee, es ist doch ein Incomplete Pass, boah, gerade in so einem Spiel, kurz vor Schluss, Overtime, harte Nummer. Ja, und danach, Fourth and Goal, Tommy Castellanos war Full Blitz von Virginia, hat noch irgendwie das Ding rausgeworfen, Pick für Virginia, damit ist das Spiel gelaufen gewesen und sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Deswegen schaut euch dieses Spiel unbedingt an und die Highlights. Sobald wirklich der Cornerback den Ball gepickt hat, in der Endzone nach unten gegangen ist, waren schon die Fans auf dem Feld und haben Platz gestürmt. Ich sage ja immer wieder, diese Platzstürme da im College Football, die sind wirklich geisteskrank und logisch war ja auch klar, unranked Virginia schlägt das große FSU. in einem Overtime-Thriller, besser geht's nicht. Also auf jeden Fall allemal sehenswert für alle, die sich fragen, was sie jetzt noch kurz bis 18.30 Uhr formen, wo ja dann wieder die nächsten Spiele heute schon losgehen. Ansonsten gerne auch nochmal reingucken in die Highlights von TCU gegen Arizona State. Fand ich auch richtig geiles Game. Hab schon ein bisschen was mitbekommen, noch nicht komplett die Highlights geguckt, aber Spielstand allein schon. Also da war auch 24 zu 27, also 27 Punkte für Arizona State, die unranked waren. Hätte man auch nicht unbedingt erwarten können, TCU war ranked, aber ich schätze schon Arizona State eigentlich sehr, sehr gut ein. Ich meine, die haben letztes Jahr auch heiß mitgespielt um die Playoffs. Ein gutes Team, haben auch zu Hause gespielt, da wahrscheinlich auch ein bisschen der Heimvorteil durchgekommen. Auf jeden Fall auch ein sehenswertes Spiel gewesen und ich würde auch sagen, Houston gegen Oregon State, sehr, sehr geil, vor allem aus dem Grund, dass Oregon State und Houston sich auch einen Overtime-Thriller gegeben haben. Letztendlich besseres Ende für Houston, für die Houston Cougars. Oregon State, ich muss sagen, dieses Jahr bin ich nicht so wirklich überzeugt von Oregon State, beziehungsweise, ja, wann war ich das letzte Mal überzeugt von Oregon State? Oregon State ist halt immer der kleine Bruder von den Oregon Ducks. Das sind die zwei Colleges in Oregon und die sind auch einer der wenigen Teams, die auch in der Pac-12 geblieben sind. Ne? Die meisten Pac-12-Teams haben sich ja aufgeteilt. Wir haben jetzt zum Beispiel einige Pac-12-Teams, die ja in der Big Ten rumsausen, wie zum Beispiel USC, wie zum Beispiel Oregon, wie zum Beispiel die Washington Huskies. Oregon State ist in der Pac-12 geblieben. Ich glaube, das sind auch aktuell nur noch zwei oder drei Teams drin. Und ja, läuft jetzt nicht wirklich so prickelnd bei denen. Aber gut, ich glaube, es war auf jeden Fall ein geiles Spiel, weil vor allem auch Overtime und so weiter ist auf jeden Fall auch was man noch angucken kann. Habe ich heute auch noch nicht geschafft. Ich habe, mit Virginia und FSU genug zu tun gehabt, weil das für mich einfach eines der geilsten Spiele ist, die ich seit langer Zeit geguckt habe. Und für jeden, der mit College Football noch nicht so viel zu tun hat und der sich erst noch ein bisschen davon überzeugen lassen muss, dass College Football der richtige Sport ist, um sich anzugucken und vielleicht sogar ein bisschen größer ist als die NFL, wo mich jetzt natürlich vielleicht auch der ein oder andere NFL-Fan verteufeln wird, aber stimmungsmäßig, Leute, das Virginia Stadium ist nicht gerade das größte Stadion, das hat gebrannt. Es hat einfach gebrannt. Geisteskrank, wirklich. Diese Stimmung, ich habe das Spiel gesehen, was soll ich sagen, Gänsehaut. Kommen wir aber nun zu den Spielen, die ich euch für heute rausgesucht habe. Und da sind wieder ein paar dabei, wo ich sage, die muss man sich schon angeguckt haben. Das erste Spiel ist jetzt gleich dann eigentlich in, lasst mich mal auf die Uhr schauen, ja, roundabout 2¾ Stunden, USC gegen Illinois. Klingt für euch vielleicht jetzt Anfang an, ja okay, USC kenne ich, Illinois, was ist Illinois? Illinois letzte Saison schon relativ hoch mitgespielt, dieses Jahr, beziehungsweise vor der letzten Woche auf Nummer 9 gerankt gewesen, haben dann aber gegen Indiana, die spielen auch in der Big Ten, genauso wie Illinois, ordentlich eine auf den Senkel bekommen. Ich glaube, die wurden mit 66 zu 10 vom Feld geschickt. War natürlich eine taffe Nummer für ein ranktes Team auf Nummer 9. Habe ich auch so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Deswegen sind die natürlich jetzt ordentlich abgestürzt auf Nummer 23 nur noch. Aber ich sag, wie es ist. Ich finde, USC gegen Illinois ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswertes Spiel. Es wird ein knappes Spiel. Die spielen im Memorial Stadium in Champaign in Illinois. Warum sage ich auch, es wird ein geiles Spiel? Es sind beides Teams, die gerankt sind. Es sind beides Teams, die nicht weit auseinander sind. Und zusätzlich sind es beides Teams aus der Big Ten. Jetzt fragt sich der ein oder andere USC, seit wann spielen die Big Ten? Eben seit die Pac-12 mehr oder weniger aufgelöst worden ist, ist dann die USC, wie auch ein Oregon und so weiter, in die Big Ten gerutscht. Deswegen spielen die jetzt mittlerweile da. Und dementsprechend ist es natürlich ein absoluter Conference-Rivale von Illinois. Deswegen bin ich echt gespannt und sage, das Spiel ist auf jeden Fall sehenswert. Auch ein Spiel, wo auf jeden Fall viel Potenzial hat, wo für mich sogar ein bisschen Upset-Alert-Potenzial hat. Ich sage das immer, wenn Arkansas gegen irgendwen spielt. Das letzte Mal hat es mir nicht so ganz geklappt, als ich irgendwann mal gesagt habe, okay, Upset-Alert, da haben sie ordentlich eine auf dem Senkel bekommen. War, glaube ich, gegen Ole Miss. Das war nix. Aber ich sage Notre Dame gegen Arkansas. Notre Dame ist aktuell auf Nummer 22 gerankt. Warum? Die haben die ersten beiden Spiele sensationell knapp verloren. Die haben ja gegen Miami Hurricanes zuerst gezockt. Dann die 24-27 verloren. Dann haben sie gegen Texas A&M, und ich glaube, das tat den Notre Dame-Fans am meisten weh, kurz vor Schluss noch einen Touchdown kassiert. Field Goal, 41 zu 40 verloren. Also 40 zu 41 verloren. Das ist wirklich Katastrophe, wenn du die ersten beiden Spiele mit 4 Punkten Unterschied insgesamt verlierst. Dann haben sie zwar gegen Purdue endlich jetzt gewonnen, auch deutlich, aber ich sage, wie es ist, Notre Dame muss das Spiel gewinnen, sonst sind die raus aus den Playoffs. Weil du kannst dir nicht erlauben, als gut geranktes Team eine 1-3-Bilanz zu haben. Das geht erstmal nicht. Arkansas ist ein Team, die sind immer für eine Überraschung wert. Also entweder die spielen halt wie ein sehr, sehr gutes SEC-Team oder wie ein schlechtes SEC-Team. Irgendwie gibt es da nicht so wirklich ein Mittelmaß bei denen. Manchmal spielen sie wie LSU, manchmal spielen sie wie Vanderbilt. Wobei Vanderbilt mittlerweile ja auch kein gutes Beispiel dafür ist. Vanderbilt ist dieses Jahr auch wieder sensationell gut. Die haben letztes Jahr gegen Bama gewonnen, gegen Alabama, was damit keiner gerechnet hat. Und auch diese Saison sind die richtig stark. Also die gewinnen ihre Spiele. Sind nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, das Schlusslicht in der SEC, was ich ziemlich cool finde, weil ich ja doch auch immer ein bisschen für die Underdogs bin. Dementsprechend, das sind schon mal zwei Spiele, die man sich jetzt auf jeden Fall mal um 18 Uhr angucken kann. Danach habe ich auch noch mal zwei Spiele um 21:30 Uhr. Einmal Ohio State gegen Washington. Klar, Ohio State, Nummer 1 geranktes Team. Ich weiß, meisten werden sagen, was wollen die Washington Huskies da machen? Aber ich sage euch Folgendes: Die Washington Huskies sind nie ein Team, was man unterschätzen sollte. Die Washington Huskies waren auch schon in den Playoffs gestanden. Und es ist gar nicht mal so lange her. Auf der anderen Seite, zusätzlich dazu, spielen die Washington Huskies bei sich daheim im Husky Stadium in Seattle und haben deswegen klaren Heimvorteil, weil auch die Fans dort ziemlich geil drauf sind. Für Ohio State wird es auf jeden Fall ein Trip und ich bin der Meinung, den man nicht wirklich einschätzen kann. Weil auf der einen Seite kann es sein, dass Ohio State das Ding 60 zu 8, mehr oder weniger da die Huskies einstampft und sagt, schön war's, gegen euch gespielt zu haben, aber ihr seid kein ehrbarer Gegner. Auf der anderen Seite kann denen aber genauso passieren, dass das ein sehr, sehr enges Spiel wird und vielleicht auch die Huskies da am Ende vom Tag mit dem besseren Ergebnis rausgehen. Ist wirklich für mich so ein bisschen eine Wundertüte dieser Spieltag. Bin ich gespannt. Danach, und wenn ihr zwei Bildschirme habt, oder wenn ihr einen Laptop habt und einen Fernseher, dann guckt euch beide Spiele an. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, weil es gibt nämlich ein anderes Tauschspiel um 21:30 Uhr, wenn ihr wirklich sagt, ich will ein Spiel angucken, dann schaut ihr nicht Ohio State gegen Washington an, sondern ihr schaut LSU gegen Ole Miss an. LSU aktuell auf Nummer 4 gerankt, Ole Miss auf Nummer 13 gerankt, beides Teams aus der SEC, beides. Ja, also LSU auf jeden Fall ein Top-Team in der SEC, auch Ole Miss immer ein Team, was seit Jahren schon weit oben mitspielt. Und für mich auch klar eines der besseren Teams auf jeden Fall in der SEC. Wobei man natürlich immer gucken muss, na SEC, was da halt für Teams rumlaufen auch, ne? Texas A&M, Georgia, Alabama, Tennessee. Es sind natürlich auch ganz schöne Kaventsmänner, die da teilweise auch mit in der Liga sind, aber dennoch schätze ich da Ole Miss auf jeden Fall im oberen Mittelfeld ein. Ja, die spielen in Oxford, das heißt in Mississippi, sehe ich auch wieder ein bisschen den Heimvorteil bei Ole Miss. Für mich könnte es ein Upset geben, wobei ich ganz ehrlich sage, aktuell finde ich die LSU-Defense unfassbar stark. Brian Kelly hat was gemacht. Ich kann jedem nahelegen, wer es noch nicht getan hat, auf Netflix gibt es die Serie SEC. Da geht es eben über die ganze Southeastern Conference und da werden ein paar Teams, wurden da die komplette Saison 2024 mit begleitet. Und da geht es auch ganz, ganz viel um Brian Kelly. Und die hatten 2025 enorme Probleme mit der Run-Defense und auch an sich die Defense war einfach nicht die Defense, die man normalerweise von LSU gewöhnt ist. Und was Brian Kelly da in der letzten Zeit geschafft hat, ist schon sehr, sehr bemerkenswert, meiner Meinung nach, weil er hat eigentlich aus einem Team, wo die Defense schon sehr anfällig war, mittlerweile ein Team geformt, was sehr, sehr stark ist und wahrscheinlich mit einer der besten Defenses mittlerweile im Lande auch darstellt. Nichts, und vor allem hängt es halt auch an zwei Spielern, meiner Meinung nach. Zum einen den Mike oder die beiden Middle Linebacker, der Mike und der Will. Einmal Whit Weeks und einmal Harold Perkins. Will Weeks ist damals so ein bisschen reingerutscht. Harold Perkins, damals der standardmäßige Mike, hat sich dann leider letzte Saison das Kreuzband gerissen. Will Weeks ist nachgerutscht, ist etabliert, ist zu einem super Spieler aufgeblüht. der mittlerweile aus der LSU Defense auch nicht mehr wegzudenken ist und auch der Kapitän ist, was er zu Recht ist. Die beiden hinter der Defensive Line machen so einen unfassbar geilen Job, sind in der Pass-Coverage gut, sind im Blitz gut. Das sind beides absolute Athleten. Und ja, ein kleiner Side-Fact auch für euch, warum ich das Spiel nochmal so ein bisschen mit ein bisschen Feuer auch oder ist ein bisschen spicier. Lane Kiffin ist der Head Coach von Ole Miss. Lane Kiffin hat eine Tochter und die geht wohl anscheinend mit Whit Weeks, dem Middle Linebacker von LSU, aus. Da ist auch eine Story neulich gewesen, so dass die Tochter von Lane Kiffin extra 5,5 Stunden von Oxford, also aus Mississippi, zur Louisiana State University gefahren ist, um Whit Weeks zu überraschen. Das bedeutet, da ist natürlich ein bisschen Feuer drin. Ich meine, wenn der Mike gegen den Vater seiner Freundin spielt, auf so einem hohen Level, bin mal gespannt, ob die sich danach die Hand geben werden oder nicht. Also hat auf jeden Fall ein bisschen Zunder drin. Yes. Das wäre dann die Spiele um 21:30 Uhr gewesen und es kommen noch zwei große Brecher später dann um 1:30 Uhr. Ich weiß, es ist wieder eine nicht so schöne Zeit, aber vielleicht könnt ihr euch ja die Highlights angucken oder aber zumindest, ja, keine Ahnung, so mal die erste Halbzeit. Was auf jeden Fall sehenswert ist, Oregon gegen Penn State. Oregon Nummer 6 gegen Penn State Nummer 3. Beides Teams aus der Big Ten, beides gerankte Teams. Beide Teams nicht wirklich auseinander, was das Ranking angeht. Und es wird in Penn State im Beaver Stadium gespielt. Warum tue ich das gerade so betonen? Penn State hat eines der größten Stadien im College Football und auch eines der größten Stadien tatsächlich weltweit. In das Stadion passen über 110.000 Zuschauer rein. Das Besondere an Penn State ist, Penn State ist im Endeffekt, oder die Uni liegt in so einer kleinen Stadt, ist eine Riesenuni. Aber eine relativ kleine Stadt, in der die Uni eben ist. Das heißt, ja, da pilgern dann halt einfach mal so heute Abend ins Stadion 110.000 Zuschauer. Und ja, das Ding wird da wahrscheinlich auch komplett voll sein mit Penn State-Fans. Ich denke nicht, dass die da wirklich viele Fans von Oregon Tickets reingelassen haben, weil Penn State auch immer eine gewisse Tradition hat, gerade bei Abendspielen. Und wenn es Top-Games sind, passiert das sogenannte All-White-Game. Bedeutet, die fordern die ganzen Fans dazu aus, in komplett weiß zu kommen. Und dann hast du halt 110.000 Verrückte, komplett in weiß gekleidet, weißes T-Shirt, weiße Hose. Und weil Penn State auch ihr Auswärtstrikot eben in weiß hat. Und dann geht es da halt richtig ab. Na, also, ich bin heute richtig hyped für das Game. Das wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Und gerade auch, weil es so unfassbar laut ist. Also, da sehe ich eben auch die Karten auf jeden Fall besser gelegt für Penn State, weil die einfach diesen Heimvorteil haben. Es ist unfassbar schwer. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, das war 2019. Da hat Michigan also die Michigan Wolverines gegen Penn State auch im Beaver Stadium gespielt abends. Und es war so unfassbar laut in dem Stadion. Das ist ja erlaubt. Und es ist wirklich wie der 12. Mann auf dem Feld, so die Fans. Also, die Michigan Wolverines, der Quarterback, musste lauter Timeouts nehmen, weil er nie verstanden hat, was sein Head Coach von ihm will. Der Head Coach ist ja mit dem Quarterback verbunden per Mic, also per Mikrofon, und gibt ihm die Play Calls rein. Er hat es nicht verstanden, selbst wenn er sich die Ohren zugehalten hat. Er hat kein einziges Wort verstanden. Und so, glaube ich, wurden wirklich zwei oder drei Timeouts. Das erste Timeout gleich sofort, erstes Play. Michigan kommt aufs Feld, muss ein Timeout callen, weil einfach der Play Call nicht da ist, beziehungsweise nicht verstanden worden ist. Und das macht es natürlich nicht nur für einen Quarterback schwierig, sondern auch besonders für die Offensive Line. Die hören ja auch häufig zum Beispiel auf, ja, wenn auf dem Snap-Count und, geben irgendwelche Symbole. Wenn du halt nicht hörst, wann der Center hart sagt, wann der Quarterback hart sagt und der Center quasi den Ball snappt, wird es halt auch irgendwann mal schwierig. Das heißt, die Fans sind da auch wirklich so, dass die teilweise wirklich Timeouts rauskitzeln beim Gegner, False Starts rauskitzeln von der Offensive Line beim Gegner. Und gleichzeitig natürlich Penn State auch eine unfassbar gute Defense hat. So. Und dann muss natürlich der Offensive Lineman erst recht gucken. So. Er darf keinen False Start machen. Penn State Defensive Pass Rusher sind jetzt gerade auch nicht die schlechtesten auf dem Markt. So nach dem Motto, es wird halt wirklich schwierig, ja, gut zu performen. Und last but not least, noch ein Spiel um 1:30 Uhr. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, wie gesagt, ich rank wieder auf jeden Fall Oregon gegen Penn State auf der Nummer 1, was das 1:30 Uhr-Spiel angeht. Wir haben noch Alabama gegen Georgia. Alabama für mich dieses Jahr nicht mehr ganz so das Team, was einfach die letzten Jahre war. Eigentlich schon seit Kevin DeBoer quasi das Team übernommen hat, wo Nick Saban gesagt hat: Okay, ich retire. nicht mehr so wirklich das Feuer drin, was damals Nick Saban irgendwie entfacht hatte. Da fehlt es mir auch ein bisschen so an Autorität. Das sagen auch einige andere Experten so. Manche so, wenn man die Spieler sich anguckt, so ihre Touchdown-Celebration und so weiter, das hätte Nick Saban zum Beispiel gar nicht erlaubt, so nach dem Motto. Der hatte einfach so eine gewisse, ich weiß auch nicht, der hatte eine gewisse Aura, die halt jetzt aktuell ein bisschen fehlt. Und ja, Alabama ja auch denkbar schlecht in die Saison gestartet, haben ja gegen Florida State verloren. Und müssen natürlich jetzt gucken, dass sie auch ihre Saison wieder in trockenen Tüchern halten. Haben dann aber alle Spiele jetzt gewonnen, die sie gewinnen mussten. Jetzt geht es natürlich gegen Georgia. Alabama nur noch auf Nummer 17 gerankt, Georgia auf Nummer 5. Vor allem spielen sie zu Hause, also Georgia spielt im Sanford Stadium in Georgia, in Athens. Ich sehe da auf jeden Fall klar den Vorteil bei Georgia. Georgia ist für mich ein unfassbar starkes Team. Auch wieder dieses Jahr mit LSU zusammen mit das beste SEC-Team, würde ich behaupten. Und die werden es Bama sehr, sehr schwierig machen, bin ich auch ehrlich. Also da muss ich Bama auf jeden Fall von der besten Seite präsentieren, um das Spiel zu gewinnen. Vor allem eben, weil es dann halt auch auswärts ist. Und wenn natürlich jetzt dann Bama auch nochmal das Spiel verliert, stehen die halt auch wirklich dann mit zwei Niederlagen da und dann wird es auch tough für Bama. Dann werden die wahrscheinlich erstmal aus dem AP-Poll 25 vielleicht rausfallen sogar. Also aus dem Ranking der 25 bestgerankten Teams im Land. Und dann ist natürlich super schwierig. Also dann wird sich wahrscheinlich Kevin DeBoer auch nächstes Jahr einen neuen Job suchen dürfen. Der Head Coach von Alabama Crimson Tide. Ja. Und damit haben wir es eigentlich für heute schon. Also es gibt wieder so sechs Spiele, die man sich auf jeden Fall angucken kann. Wenn es nach mir geht, ihr nur einen Bildschirm habt, schaut euch um 1:30 Uhr nachts heute Oregon gegen Penn State an. Schaut euch um 21:30 Uhr heute Ole Miss gegen LSU an. Und schaut euch heute um 18 Uhr USC gegen Illinois an. Das sind für mich so die drei Spiele, die ich auf jeden Fall gucken würde. Nach meiner Einschätzung, einfach grob gesagt. Ja, in diesem Sinne will ich euch eigentlich auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es die Review von dieser Woche. Wir sind ja mittlerweile in Woche 5, das heißt, dann gibt es eine Review von Woche 5 und eine Vorausschau auf die Woche 6. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Samstagnachmittag, Samstagabend. Viel Spaß beim College Football gucken. Egal, wo ihr gerade seid, ihr wisst, könnt es auf YouTube gucken, könnt es auf der Zone schauen, könnt es eigentlich fast überall streamen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Da sind ein paar Knaller dabei. Ich bin auch richtig gespannt, wie das Ganze heute Abend verlaufen wird. Ja, und dann hätte ich gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, alles Gute an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Servus.